Bitcoin hat gerade seine stärkste Woche seit März 2023 hingelegt. Dazu kam eine der größten Short-Liquidierungen der Geschichte und nur wenige Tage später ein zweistelliger Flash-Crash unter Altcoins. Die Volatilität ist zurück. Der Fear and Greed-Index steht mit 73 so hoch wie seit Oktober nicht mehr. Ja, der Markt, der fühlt sich wieder mehr nach Krypto an. Aber ist Bitcoin damit wirklich zurück? Denn hinter dieser Rallye steckt eine ziemlich ungewöhnliche Mischung und eine Makrolage, die ebenfalls schnell kippen könnte. Wir schauen uns heute an, wie belastbar die Bewegung wirklich ist, was jetzt für eine Fortsetzung spricht und welche Signale zeigen würden, dass wir uns zu früh über den Bullenmarkt freuen. Und damit herzlich willkommen zurück zum BTC Echo Invest mit mir Johannes und unserem Marktexperten Stefan Lübeck. Bitcoin steht mehr als 25% über seinem Juni-Tief, hat die 200-Tage-Linie durchbrochen und sitzt wieder über dem Durchschnittskurs der Short-Term-Holder. Und sogar Strategies BTC-Bestand dreht wieder ins Positive. Übrigens keine Käufe heute von MicroStrategy. Also Michael Saylor steckt nicht hinter der Rallye. Doch es kommt besser. CryptoQuants Bull Bear Market Indicator zeigt inzwischen auf Early Bull Market. Das ist noch kein perfektes Signal, aber ein sehr starkes. Stefan, dein erstes Gefühl zu dieser Rallye? Siehst du Substanz?
Boah, es ist schon eine beachtliche Wochenkerze gewesen. Die Geister streiten sich nun, ob die Bullenrallye und damit das Ende der Bodenbildung eingeläutet ist oder nicht. Zumal überwiegend Futures und Short Covering driven, wie man so schön sagt. Je höher wir gehen, desto mehr Leute sind jedoch auch sidelined und der Druck und die Angst, die Rallye zu verpassen, wächst also. Funding-Raten deuten auch darauf hin, dass der Delta-Neutral-Trade wieder interessant werden könnte, was die Zuflüsse in die ETFs anteilig zumindest erklären dürfte. Nun heißt es wohl All Eyes auf das Mai-Hoch, denn noch sind wir streng genommen in der Range und damit willkommen in eine möglicherweise heiße Börsenwoche, Johannes. Hi.
Auf jeden Fall möglicherweise heiß. Wir reden gleich darüber, wieso, aber vorher noch ein kurzes Wörtchen von unserem Sponsor.
Liebe Trader da draußen, denkt ihr auch, dass Auswahl keine Grenzen haben sollte? Mit Bitvavo wartet kein Limit auf dich. Über 400 Coins, starke Features und ein klarer Einstieg. Und das Beste, bei 20 Euro Einzahlung bekommst du 20 Euro Bonus geschenkt. Direkt loslegen und ganz ohne Hürde. Jetzt App laden, Bonus sichern und dein Krypto verdient mehr. Bitvavo. Link in der Beschreibung.
Und noch ein kurzer Hinweis an euch. Vergesst nicht, euch die BTC Echo App zu holen, verfügbar im Play und App Store. Hier habt ihr die Krypto News Stories und Kurse im Überblick. Und für den kompletten Krypto-Überblick empfehle ich euch noch das Plus-Abo dazu für tiefgehende Kursanalysen, auch von unserem Marktexperten Stefan, Experten-Insights und viele, viele weitere Benefits, die ihr damit habt. Jetzt downloaden. Den Link dazu gibt's in der Videobeschreibung. Ja, Stefan, wir starten das Hauptthema heute mit einem kleinen Schlenker. Es gab letzte Woche einen spannenden Insight von BlackRock. Es ging um die Fragestellung, ob Bitcoins Investment Case noch hält. Neben der bekannten Debasement-Theorie wurde Bitcoins Portfolio-Rolle nochmal hervorgehoben. Wir haben ja auch einen kleinen Chart. Historisch gesehen, so BlackRock, zeigte Bitcoin immer wieder kurze Phasen extrem starker Kursgewinne. Also Bitcoins Bull-Market-Upside für one year is made in 10 days. Basically ist ein Sprichwort, was man oftmals hört, auch im Crypto-Space. Aktien hingegen, die steigen ja meist kontinuierlicher und in kleineren Schritten. Und kam es bei Bitcoin zu außergewöhnlichen Marktbewegungen, fielen diese in der Vergangenheit überwiegend positiv aus. Und fürs Portfolio, so BlackRock heißt das, mit geringer Gewichtung, also sie sagen, glaube ich, 1-2% Bitcoin, erzielt man einen höheren Upside, als wenn man nur Aktien und Anleihen, also ein 60-40-Portfolio hat, bei mehr oder minder gleichem Risiko, also der höheren Sharpe-Ratio und geringerer Korrelation. Und ich glaube, letzte Woche war genau eines dieser sogenannten Tail-Events. Bitcoin legte binnen weniger Tage mehr als $10,000 zu und liquidierte $3 Milliarden an Shorts. Glaubst du, BlackRocks Bericht war für viele Instis so eine Art Weckruf, ihre BTC-Allokation zu überdenken, oder war das Timing einfach Zufall?
Dass der Debasement-Trade wieder an Brisanz gewonnen hat, darf einen nicht verwundern. Er wurde nur lange, sage ich immer wieder, vom Markt ausgeblendet. Spätestens seitdem das US-Finanzministerium Japan allerdings geholfen hatte vor ein paar Wochen, hat die Yen-Abwertung zumindest dann temporär stabilisiert, was natürlich nicht ganz uneigennützig war seitens der Amerikaner, denn Japan fing in den letzten Wochen an, tatsächlich US-Staatsanleihen zu verkaufen, um den Yen gegen den US-Dollar aufzuwerten. Wenn der größte Kreditgeber der USA anfängt, sich von den US-Treasuries zu trennen, läuten im Weißen Haus womöglich die Alarmglocken, Johannes.
Ja, es gab also auf jeden Fall einen kleinen Makroimpuls, nicht nur einen kleinen, wenn man so will. Wir gehen darauf gleich noch mehr ein. Wir wollen der Frage auch auf der Spur gehen, ob die Kursbewegung bei Bitcoin nur ein kurioser Short Squeeze war oder doch der Beginn von etwas Größerem. Die Rallye war laut Analysten zweifach geprägt. Zum ersten, oder in der ersten Phase kam es basically eigentlich nur zu Short Covering. QCP Capital hat das ganz gut gezeigt. Es gab ein 15-fach stärkeres Futures Buying versus Spot Buying bei mehr oder minder gleichem Open Interest. Und das ist halt ein starkes Signal dafür, dass hier eher Shorts geclosed werden, statt neue Long-Positionen aufgemacht werden. Dann kickte aber Phase 2, es kam zu vermehrten Spot-Inflows und das sehen wir vor allem an zwei Indikatoren. Auf On-Chain-Sicht, beziehungsweise erstmal Off-Chain-Sicht, haben wir natürlich die ETFs und die Bitcoin-ETFs, die haben letzte Woche 2 Milliarden Dollar an wöchentlichen Zuflüssen roundabout gehabt. Und dazu, und da sind wir bei On-Chain, sprang ein wichtiger Nachfrageindikator von CryptoQuant, über den wir auch öfter schon gesprochen haben, Invest an, nämlich Apparent Demand ins Positive. Also es geht hier um die Nachfrage spezifisch. Die ist noch sehr gering, aber sie flippte wieder positiv, nachdem sie ewig lange negativ war, eigentlich das ganze Jahr über. Es gab eigentlich nur ein einziges kleines Event, dieser kleine Zipfel, auf den Stefan da gerade zeigt, wo wir schon mal positiv waren in diesem Jahr. Stefan, wie liest du diese Daten und vor allem, was willst du von hier aus sehen in der Future-Spot-Dynamik?
Also erfreulich, ETFs größter Zuflüsse seit Oktober tatsächlich. Also muss man auch mal, ne? Sieht man auch dieses Jahr bei weitem nicht so hoch gewesen auf Wochensicht. Dass dann mehr neue Nachfrage als frisches Angebot besteht, weil das sagt Apparent Demand im Endeffekt aus, ist definitiv erstmal positiv zu werten. Das wöchentliche Bitcoin-Handelsvolumen, hatte ich nochmal nachgeguckt, lag mit 38 Milliarden US-Dollar rund 95% über dem Durchschnitt der letzten Zeit, was die These zunehmender Nachfrage am Spotmarkt erstmal unterstützt. Ja, wir sind, was das Handelsvolumen angeht, noch weit von den Hochs entfernt. Aber nachdem dieses vor Wochen, hatten wir auch darüber berichtet, noch im Bereich der 2026er Tiefstand, ist das zumindest mein erstes relevantes Indiz, dass Bitcoin wieder mehr in den Fokus rücken könnte.
Ja, jetzt fragen sich natürlich auch viele, wie es weitergehen könnte. Dazu gibt es hier noch eine interessante Statistik, die ich so aus Twitter-Analysten, Amateur-Analystenkreisen gezogen habe. Die Story dahinter ist basically, ja, Momentum führte zu Momentum und die Frage dahinter ganz einfach, was passiert gewöhnlich nach einer Wochenkerze von 20%, wenn wir in die historische Statistik schauen, 7 Tage später im Median 9,3% im Plus, 14 Tage später 8,4%, das ist natürlich nur der Median, 8 Wochen später 23,5% im Plus. Im Chart zu sehen, wurde das Ganze halt auch gemappt auf dem Bitcoin-Kurs in der Vergangenheit, die Wochengains in diesem Ausmaß fielen während Bullmarktphasen oder in eben Early-Bullmarktphasen. Selten gab es nach solchen Gains neue Lows oder neue Tiefs, wenn sie jetzt schon mal in der Bärenmarktphase waren, ne? Das heißt, es ist immer schon mal ein sehr starker Indikator dafür, dass Bitcoin versucht, sich hier aus einem Boden oder aus einem Tief rauszuarbeiten. Im Vorgespräch meintest du auch, Stefan, dass die Wochenkerze zu stark sei, um eine scharfe Korrektur zurück an den Ausgangspunkt zu, ja, herbeizuführen oder dass das wahrscheinlich ist. Heißt das auch gleich für dich, dass das zu einem neuen Follow-through neigt? Oder dass diese Price Action zu einem Follow-Through neigt?
Also die jüngste Bitcoin-Bewegung von rund 26% auf Wochenbasis prozentual betrachtet, die stärkste seit etwa 3,5 Jahren. Das ist eine Ansage. Und obwohl der übergeordnete oder die übergeordnete Abwärtsstruktur bislang noch nicht gebrochen wurde, ne? Wie eingangs erwähnt, die Mai-Hochs als Make-or-Break-Level, sorgt die starke bullische Dynamik der vergangenen Woche dafür, dass die Chancen auf einen Ausbruch in den kommenden Wochen, möglicherweise sogar vielleicht Tagen, du sagst es ja, 7 Tage, 9% Median im Plus, wie deine Statistik zeigt, deutlich gestiegen sind. Um das aktuelle Momentum aufrechtzuerhalten, müsste Bitcoin sich jetzt optimalerweise spätestens im Bereich der 74 ungefähr stabilisieren. Gelingt das nicht, wäre ein Retest vielleicht der Zone um EMA 20 im Wochenchart oder EMA 200 im Daily, beide um den Bereich 72.000 möglich, was aber im Endeffekt immer noch okay wäre und immer noch ein höheres Tief wäre und womöglich dann nur ein Retest dieser Bull-Bear-Line in Zone der EMA 200 und das könnte dann womöglich spätestens von dort aus den nächsten Push geben. Aber ich habe es gesagt, viele sind sidelined und dementsprechend, wenn es jetzt höher geht, dann kommt wahrscheinlich die Kaufangst rein. Also insofern kann es durchaus sein, dass wir einfach durchrennen.
Es ist immer so ein bisschen invers zu, wenn es bullish ist und Leute sich sagen, okay, ja gut, ich nehme beim nächsten Uptick nochmal Gewinne mit, wenn es dann vielleicht 15-20% runtergegangen ist. Und richtig, das dann häufig so Top-Indicator sind. In diesem Fall ist es genau invers dazu.
Du, spannend ist ja auch, ich habe nochmal eine Grafik mitgemacht, dass sich das insgesamt im Markt positionierte Kapital zuletzt von 20,6 Milliarden auf 24,9 Milliarden bei Bitcoin seit Juli ebenfalls dann zugenommen hat. Relevant ist diesbezüglich, und das seht ihr hier in der Grafik, dass der Anteil dieser Inflows, dieser neuen, der durch Fremdkapital bzw. Leverage finanziert wird, in der jüngsten Rallye nicht gestiegen, sondern gesunken ist. Also er erreichte bereits, ihr seht es hier, am 14. August war der Peak und also noch vor der Rallye, die ging erst am 19. los und ist seitdem kontinuierlich zurückgegangen. Selbst als Bitcoin dann deutlich ab dem 19. und in den Folgetagen dann deutlich zulegte. Und das ist eher statistisch eher ungewöhnlich und grundsätzlich dahingehend nämlich positiv für den Markt zu bewerten, denn Rallyes, die stark durch Kredit, das wissen wir, Kredit oder Hebel finanziert werden, sind eher anfällig für heftige Korrekturen und Liquidationskaskaden dann wieder gen Süden. Eine Rallye wohingehend, bei der neues Kapital in den Markt fließt, ohne dass gleichzeitig der Leverage steigt, steht dagegen auf einem, ja kann man sagen, eigentlich solideren Fundament.
Ja, ich fand interessant auch zu sehen, dass es ja einen Uptick des Handelsvolumens auf Kryptobörsen in Südkorea gab. Diese korreliert ja mehr oder weniger mit neuen Restriktionen im Land auf den Handel mit gehebelten ETFs auf beliebte KI-Aktien oder generell gehebelten ETFs, aber natürlich halt auch für KI-Aktien geltend. Ist ja natürlich auch eine spannende Dynamik, die sich da ergibt. Glaubst du, die Südkoreaner wechseln gerade wieder von KI zu Altcoins? Ist das die Rotation, über die alle vor wenigen oder einigen Wochen gesprochen haben?
Also anteilig dürften Zocker, nenne ich sie immer, weil die Koreaner lieben das Zocken. Gambling ist ja an sich in Asien ziemlich hoch im Kurs, sagen wir mal. Und auch gerade wegen, womöglich wegen der verhältnismäßig günstigen Bewertung bei vielen Altcoins, da dürften anteilig welche zurück in den Markt gekommen sein. Allerdings ist dann doch schwer abzuschätzen, wie viel Kapital, wir hatten vor ein paar Wochen ja darüber gesprochen, nach dem Aschenbrenner-Wipe, so nenne ich es jetzt mal, noch vorhanden ist. Schließlich hat, und das muss man sich nochmal reinziehen, jeder dritte Kleinanleger zwischen 18 und 36, und das sind womöglich eher die, die auch Generation X, die wirklich Kredit aufgenommen haben, dann mit Leverage zu zocken, einen Margin Call gefressen. Jeder dritte. Und viele weiteren dürften zumindest herbe Verluste gehabt haben, gerade als sie dann im Endeffekt am Ende in diese letzten 10-20% dann noch schnell reingesprungen sind, weil sie dachten, jetzt schnell reich werden zu wollen. Nur zur Erinnerung, du hast es angesprochen, gestiegenes Handelsvolumen auf Upbit und Co., ja. Und da haben wir gesehen, auch wenn das Handelsvolumen von im Tief waren es immer so 500, 600 Millionen auf Upbit vor diesem Move jetzt, zuletzt dann so auf 1,5, ein, zwei Tage, ich glaube am 19. war es sogar ein bisschen drüber, gestiegen ist, 1,5 Milliarden, ist das ein wichtiges erstes Lebenszeichen, aber zur Relation einfach mal immer noch 90% unter den Höchstständen der letzten Altcoin-Rallys in 2024 und 2025, da hatten wir zwischenzeitlich auf Upbit Tageshandelsvolumina zwischen 16 und 18 Milliarden US-Dollar. Also insofern vielleicht auch positiv noch viel Room to Run, dass da noch einiges von den Jungs aus Korea kommen kann. Und unabhängig von den Südkoreas Tradern ist auch global das Interesse an Alts erstmal positiv wieder am Steigen. Das zeigt der Chart hier von Glassmode. Und die Zuversicht auf steigende Kurse im Endeffekt hat zugenommen. Untermauert wird dieses mit Blick nämlich auf die Funding-Raten im Altcoin-Sektor. Der Altcoin-Markt ist nämlich zuletzt in eine Phase zunehmend Optimismus eingetreten, kann man sagen. Was ja auch der Fear and Greed Index, du hast es eingangs angesprochen, untermauert. Höchster Wert seit 5. Oktober. Mit Blick auf die Funding-Raten liegen 85% der Altcoins inzwischen über ihrem jeweiligen Durchschnitt. Und das ist wiederum ebenfalls der höchste Wert dieses Indikators seit All-Time High von Bitcoin im Oktober 25. Die erhöhten Funding Rates zeigen, dass Trader zunehmend bereit sind, für Long-Positionen zu bezahlen, also Leverage aufzunehmen. Ein Zeichen für steigenden Optimismus und eine höhere Risikobereitschaft im Altcoin-Markt. Jedoch, und das ist vielleicht erstmal positiv, muss der Wert unter der Prämisse, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr Altcoin-Rallye sehen, von 85 nicht zwangsläufig ein unmittelbares Überhitzungssignal sein. Denn während einer ausgeprägteren Altcoin-Rallye in der Vergangenheit konnten solche Bedingungen über mehrere Wochen anhalten. Gleichzeitig steigt natürlich mit zunehmendem Leverage aber auch das Risiko größerer Long-Liquidationen. Das konnte man tatsächlich, du hast es angesprochen, Flash Crash, Samstag früh deutscher Zeit nämlich sehen, als nahezu alle Coins, ich habe mir das dann später nochmal angeguckt, Samstagmorgen, um 6 Uhr morgens, also wie, als hätten die Uhr danach gestellt, erst einen Short Sweep, also quasi einen Spike nach oben gesehen haben. Zum Beispiel bei Solana ging es in der Spitze kurz auf 102 und dann gab es unmittelbar direkt danach innerhalb einer 15-Minuten-Kerze einen Long Sweep auf gen Süden. Da bewegte sich zum Beispiel der Kurs, und das ist ja im Verhältnis ein liquider Coin, großer Coin, Solana, um 15% innerhalb dieser einen Kerze. Erst Sweep nach oben, dann Swipe nach unten. Also da sieht man summa summarum, die Vola nimmt zu, Johannes.
Ja, wenn ich einige Gegenargumente für eine Fortsetzung liefern müsste oder gegen eine Fortsetzung, besser gesagt, würde ich auf die On-Chain-Daten verweisen. Und zwar genauer, wir haben sie vorhin angesprochen, die Short-Term-Holder einmal anschauen. Der Anteil an Short-Term-Holdern, die plötzlich wieder auf Gewinnen sitzen, ist schlagartig von gut 25% auf inzwischen 75%, also knapp gestiegen. Dazu sehen wir halt auch, dass sie Gewinne mitnehmen. Das zeigt nämlich dieser Chart. Sie verschieben ihre Coins zu Börsen und verkaufen sie dort. Ist das für dich, Stefan, nur eine temporäre Bewegung, die natürlich zu erwarten war, wenn Holder, die vorher underwater waren, jetzt natürlich einfach entweder Break-Even verkaufen oder sogar noch kleine Gewinne mitnehmen? Oder könnten sie die aktuelle Rallye in der aktuellen Range halt auch ausbremsen?
Die Frage wird sein, logischerweise sollten sie verkaufen oder haben sie nur hingeschickt, um schneller reagieren zu können? Und sollten sie verkaufen, kann dieses zusätzliche Angebot, was dann ja in den Markt kommt, aufgefangen werden? Oder vor allem die Market Maker, und das ist die Frage, dieses womöglich dann für sich nutzen, um den Kurs durch das unverändert dünne Spot-Order-Buch, das muss man wissen, im Endeffekt runterzudrücken, mit dem Ziel, logischerweise die unlängst aufgemachten, gehebelten Longs, die unmittelbaren gehen so runter, genau in diesem Bereich bis ungefähr 72.000, 73.000, das würde sich wiederum decken mit der 200-Tage-Linie, die im Endeffekt erstmal wegzuliquidieren, weil das ist ja quasi so verdient Market Maker Geld. Auch deswegen darf, wie gesagt, ein Retest der 200 Tage nicht ausgeschlossen werden, denn wir haben da, wie gesagt, ich nenne das Air Gap in den Büchern, das ist nicht von der Hand zu weisen. Interessanterweise wäre das übrigens, wenn wir jetzt ein Follow-Through sehen würden und wir retesten nicht mehr und wir laufen direkt durch, wäre das übrigens auch tatsächlich der erste Bear Market Bottom, bei dem der S&P 500, zeigt der Chart hier, nicht 10 oder mehr Prozent während dessen oder zumindest kurz davor ebenfalls korrigiert ist. Also ihr seht es, normal müsste jetzt im Endeffekt durch dieses Tief hier ganz rechts im Chart eigentlich der S&P eine Korrektur gemacht haben. Vielleicht kann man sagen, okay, aber die hatten ja diese Korrektur hier, wann war das? Februar, März, also im Grunde genommen während des Iran-Konflikts, da war der S&P ja 10% korrigiert. Also diesmal vielleicht eine gewisse Latenz drin, ist das der Fall. Aber ihr seht es hier, in der Vergangenheit war es halt immer so, dass der S&P wirklich einen größeren Move gemacht hat und das dann immer mit dem Boden im Endeffekt dann auch oftmals zusammenfiel bei Bitcoin.
Ja, spannend. Ich hatte auch in meinem Livestream einen Chart gezeigt, wo es um den RSI geht, beim Nasdaq, wo tatsächlich also auch so ein Lag zu sehen ist. Also hier auch nochmal spannend, die Korrelation mit dem S&P zu beobachten. Und da spielt natürlich auch ein bisschen rein, das, was BlackRock meinte. Wer weiß, wie, also da hieß es natürlich, dass sie grundsätzlich unkorreliert sind in dem Bericht von BlackRock, aber dass sie vor allem in Phasen von Volatilität, wenn die nach unten geht, beide schnell wieder korrelieren. Und das würde ja so ein bisschen in das reingehen, was du hier auch sagst. Wo wir schon so ein bisschen dabei sind, lass uns abschließend noch auf die Makrolage schauen, weil die wird auch diese Woche wichtig. Das Ganze wurde ja losgetreten, hast du auch eingangs gesagt, durch das US-Finanzministerium letzte Woche. Die haben ja eine Verdopplung ihrer Anleiherückkäufe bekannt gegeben. Die Details habe ich im Livestream am Donnerstag auch gezeigt. Wenig später erklärte Finanzminister Scott Bessent, und der steht jetzt im Fokus, dass man das Programm sogar noch weiter ausweiten könnte. Man wolle sich als Staat seinen Weg aus dem enorm hohen Schuldenberg herauswachsen. Das haben die ja schon mal gesagt, die Trump-Regierung. Das hat er ja an dieser Stelle mal betont. Wenn es sein Ziel war, die Rendite auf langfristige Staatsanleihen mit diesen Handlungen bzw. Aussagen zu drücken, dann ist das vorerst gescheitert, würde ich sagen. Nach etwas Volatilität sind die Renditen wieder mehr oder minder dort, wo sie vor der Aktion standen. Der Bondmarkt, so hat man das Gefühl, der bröckelt so ein bisschen langsam. Wenn die Renditen weiter steigen, Stefan, kann das doch aber eigentlich auch nicht gut für den Bitcoin-Kurs sein, oder?
Liebe Traderinnen und Trader, genau die, die durch Coins scrollen wie durch Reels. Die den Markt nicht nur lesen, sondern fühlen.
und die glauben, dass Auswahl keine Grenzen haben sollte. Erst recht nicht beim Traden. Dein Krypto verdient mehr. Denn mit Bitvavo sind über 400 Coins bereit, wenn du es bist. Jetzt App laden und noch heute mit Krypto durchstarten. Über 2 Millionen Trader sind schon dabei. Bitvavo. Kryptowährungen sind volatil und riskant. Investitionen können zum Verlust des gesamten investierten Betrags führen.
Das ist die Frage. Also mehr Liquidität ist per se erstmal nicht schlecht für Krypto, das wissen wir. Und der Base, die Basement Trade erhält aktuell frische Nahrung. Deswegen ja auch die Reaktion am 19. DXY korrigierte, das übrigens auch komplett untypisch ist. Und mengenlimitierte Assets wie Gold, Silber und auch Bitcoin im Endeffekt profitierten von dieser Ansage tatsächlich. Also Hard Assets waren wieder hoch im Kurs. Gleichzeitig unterstreicht eine US-Staatsverschuldung von nun mehr als 40 Billionen US-Dollar das langfristige Bitcoin-Narrativ als wichtige Alternative gegen steigende Staatsdefizite und Fiat-Geldmengenausweitung. Jedoch ist nicht auszuschließen, dass hohe Staatsdefizite bei gleichzeitig steigender Inflationsrate, ist die Frage, ne, wie hoch sozusagen, diese Woche kommen übrigens Zahlen, bleibt jetzt dieses 3%-Niveau, sehen wir dennoch im sozusagen Aftermath von Iran dann doch nochmal höhere und gleichzeitig zunehmenden Treasury-Renditen, ob das im Endeffekt den positiven Liquiditätseffekt sozusagen ins Gegenteil umschlagen lässt, das ist nicht auszuschließen, dass sich die Yields dann auf 10-Jährige aktuell an dieser 4,7%-Marke halten, macht dieses Niveau tatsächlich, wenn man auch mal in den Chart guckt, nun zu einer Art Make-or-Break-Level, das heißt, sollte man da nachhaltig rausgehen, kriegen die zunehmend ein Problem und der Markt scheint Herrn Bessentwohner nicht mehr ganz ernst zu nehmen.
Ja, definitiv. Herr Bessent hat für heute eine Notfallpressekonferenz oder zumindest Pressekonferenz einberufen. Experten vermuten, dass es hier um den Iran-Krieg gehen könnte und er den Konflikt nun um eine weitere Dimension, nämlich die wirtschaftliche, ausweiten wird, sprich neue Sanktionen, Angriffe auf die Währung etc. Glaubst du, er könnte auch im selben Zug weitreichende Fiskalinterventionen, wie wir sie jetzt schon in den letzten Tagen gesehen haben und die auch immer weiter ausgerufen werden, rechtfertigen und welche, die halt auch dann Bitcoin und Gold aktuell antizipieren?
Er muss eigentlich nachlegen, denn das Anleiherückkaufprogramm hat der Markt nicht gut aufgenommen. Es gibt tatsächlich nicht wenig Stimmen, die sagen, das war ein Aufruf zu Short US Treasuries. Zudem interessant, normal, wenn Yields steigen, und das waren im Grunde, die waren ja kurz runtergekommen und dann sind sie wieder gestiegen und haben quasi die 4,7 dann da wieder zum Beispiel angelaufen, plus dass sie weiter gestiegen sind bei den 30-Jährigen, da sind wir dann bei 5,2 gelandet, höchster Wert seit 2007, müsste der US-Dollar eigentlich mitziehen. Das ist normal, steigende Yields, US-Dollar steigt mit. Er ist aber trotzdem oder stattdessen entgegengesetzt in der Vorwoche gefallen, hat sich zwar Donnerstag, Freitag so ein bisschen stabilisiert, aber hat die Woche im Negativen geschlossen. Das heißt, der DXY hat abgenommen. Das war also eine Abweichung von der Norm, will ich das mal nennen. Die Maßnahme, und das ist das Interessante, weil er hat immer gesagt, das, was Janet Yellen damals gemacht hätte und so, das, so würde er nicht agieren, das wäre ja alles falsch. Das hat tatsächlich überraschende Ähnlichkeiten mit der Operation Twist, für die Leute, die schon länger am Markt sind, wissen es vielleicht, der Fed aus dem Jahr 2011 unter Janet Yellen, der US-Notenbank damals, als die auch eine ähnliche Aktion gemacht haben. Das Verrückte ist zudem, dass, und da habe ich noch einen Chart mitgebracht, dass, das war mir auch nicht so richtig klar, dass die Federal Reserve mittlerweile mehr als die Hälfte aller US-Treasuries in ihren Büchern hält, die in den nächsten 10 bis 15 Jahren fällig werden. Das also irre mittlerweile, kann man einfach nur sagen, mehr als 50%. Bewegen sich die USA, das ist dann vielleicht auch die Frage, still und leise in Richtung Quantitative Easing? Oder vielleicht dann sogar im Extremmaß Yield Curve Control, ohne es vielleicht so zu nennen. Denn der Mechanismus könnte im Endeffekt folgendermaßen aussehen, dass, und du hattest in der Vorwoche auch schon angesprochen, ne, wie wichtig ist die Fed noch, wie wichtig wird die Relevanz des US-Finanzministeriums, das geht ja alles in diese Richtung. Das US-Finanzministerium emittiert verstärkt kurzfristige T-Bills. Die Fed kauft die T-Bills und führt dem Finanzsystem dadurch Liquidität zu. Das ist womöglich auch dieser QE-Effekt. Und das Finanzministerium nutzt seine Liquidität und sein Buyback-Programm, um länger laufende US-Staatsanleihen gleichsam zurückzukaufen. Womöglich linke Tasche, rechte Tasche, die dann nämlich auch von der Fed wieder vom Balance Sheet runterzunehmen. Man kann es ja Anleiherückkäufe, Liquiditätsmanagement oder Laufzeittransformation vielleicht nennen. Wenn das eigentliche Ziel jedoch zunimmt, darin besteht, die langfristigen Finanzierungskosten der USA zu begrenzen, könnten wir uns letztlich in einer Form von Yield Curve Control bewegen, nur unter vielleicht einem anderen Namen. Das Ganze bekommt für mich zunehmend so ein bisschen japanischen Anstrich, Johannes.
Genau, und auch wenn die Aktionen, die wir letzte Woche vielleicht also gesehen haben, vielleicht nicht unbedingt gleich Yield Curve Control sind, so frage ich mich, Yield Curve Control muss ja auch irgendwo anfangen und vielleicht sehen wir demnach bereits die Anfänge von hier. Die Tatsache, dass Bessent auch mit seinen Aktionen sehr öffentlich auftritt, beispielsweise auch im Fernsehinterviews und so weiter, und diese Maßnahmen teilweise halt auch bespricht und ich glaube sogar Sachen gesagt hat, wie ich habe mehr Informationen als der Markt und so weiter und so fort, könnte auch zeigen, er will dem Markt natürlich schon ein Signal senden, so eine Art Forward Guidance aus Richtung der Treasury. Kurz vor Aufnahmen dieses Podcasts erreicht uns dann auch noch die Nachricht, dass Bessent wohl laut CNBC bis zu 1 Billion US-Dollar aus dem Treasury General Account, dem TGA, mobilisieren könnte, um Staatsanleihen zurückzukaufen. Auch diese Schlagzeile wird nicht ganz zufällig entstanden sein. Er möchte offenbar, dass der Markt weiß, wie ernst er es meint. Bitcoin und Gold scheint das auf jeden Fall erstmal zu schmecken. Während ich hier gerade spreche, hat Bitcoin die 79.000 Dollar überschritten. Wir kommen gleich zur Bitcoin-Chart-Analyse, würde ich sagen, Stefan. Wir haben nämlich noch einen kleinen Altcoin-Check, den wir vorher absolvieren wollen. Und damit gehen wir über in die nächste Phase des Podcasts. Donald Trump hat ja während seiner Pressekonferenz letzte Woche zum Krypto-TradFi-Gipfel, wie auch immer man nennen will, im Weißen Haus erklärt, dass die CFTC mit Hyperliquid an einem legalen Weg in die USA arbeitet. Also dass Plattformen wie Hyperliquid, aber spezifisch auch Hyperliquid in der USA operieren können. Überraschenderweise verzeichnet nicht Hype, sondern der direkte Konkurrent Lighter das größere Wachstum auf Wochensicht unter den Perp-Plattformen. Lighter handeln ja basically in mehreren Dimensionen. Zum einen ist es ein Beta-Player auf Ethereum und Ethereum ist ja richtig krass gelaufen, auch letzte Woche. Also gab es ja eine Tageskerze von 18-19%, wenn ich mich richtig erinnere. Und Lighter ist ja halt auch ein Beta-Play im Perp-Sektor, also der Beta zu Hyperliquid, aber natürlich halt auch regulatorisch, also legitimiert die CFTC Hyperliquid, dann müsste sie Lighter halt erst recht legitimieren. Lighter hat ja eine USC-Corp, ist basically also in den USA ansässig und der Gründer Vladimir Novokovsky sitzt auch im Innovation-Gremium der CFTC, also vielleicht wurden diese Zusammenhänge hier vom Markt gestellt. Möglich, dass Lighter deshalb auch überproportional profitiert, stärker noch als Hyperliquid. Und LIT, also der Token, wurde zudem kürzlich in Südkorea gelistet. Möglicherweise halt auch ein kleiner Upbit-Effekt. Stefan, was sagt der Chart? Macht LIT nach Hype nun auch ein neues All-Time-High?
Wollte ich gerade sagen, du musst auch dazu sagen, Hyperliquid hat dennoch eine starke Kerze gesehen. Ne? Die waren 40% auf Wochenbasis ab hoch auf ein neues All-Time-High. Hat übrigens exakt mein nächstes Kursziel oberhalb des All-Time-Highs getroffen. Auf den Cent genau, habe ich mir nochmal nachgeguckt. Also Kursanalyse von der Woche, also letzten Woche. Gerne lesen, braucht ein BTC Echo Plus Abo, 1 Euro. Da hätte das womöglich gewusst, dass bei 83,41 Euro da der nächste Kursziel wartet. Da sind wir genau einmal angeschlagen. Jetzt aber auf den LIT-Chart. Leiter als interessantes Investment tatsächlich. Man muss nämlich dazu wissen, die wurden ja mehr oder weniger in den Bärenmarkt gelauncht. Ne? Also das ist ein Bärenmarkt-Launch. Das heißt, alles, was in den Bärenmarkt gelauncht hat, ist es ein neuerer Coin. B, ist es im Endeffekt, hat man den Vergleich altes All-Time-High noch nicht so richtig, weil es halt noch nicht in dem Bullenmarkt drin war. Und insofern darf auch nicht wundern, dass es stärker gestiegen als Hype, wenn es ähnlich profitiert wie Hype von dieser neuen Regulierung, weil auch das Market Cap natürlich deutlich geringer ist. Leiter hat, wie ihr hier seht, dieses Hoch kurz nach dem Launch hier im Januar 26 sind wir erstmal runtergefallen und dann haben wir hier jetzt aber in der Vorwoche schon den Ausbruch gesehen. In der Spitze sind wir heute früh, also heute Nacht muss das gewesen sein, irgendwann auf 3,78 Dollar gestiegen. Bedeutet für mich eigentlich zwei Levels, die jetzt relevant wären. Logischerweise, optimalerweise halten wir dieses Level schon bei, 3,25 Dollar, diesem Hoch vom der Woche 5. Januar. Das ist jetzt der Wochenchart, nicht wundern. Wenn wir nochmal zurückkommen, womöglich diese Zone hier auf Wochenbasis, die auch hier ja zuletzt am 6. Juli und 13. Juli in den Wochen jeweils als Resist fungierte, könnte jetzt Support werden. Das heißt, alles, wenn wir nochmal zurückkommen sollten, entweder in Richtung 3,25 oder nochmal so einen Dive sehen in Richtung grob 2,75, dann gucken, Stabilisierung sehen, kommt eine Stabilisierung. Denke ich, kann es höher gehen. Perspektivisch ist für mich 3,94 auf dem Weg, aber erstes relevantes Level dürfte für mich tatsächlich die 4,80 Dollar sein. Und in Anbetracht dessen, dass unter der Prämisse, dass wir jetzt wirklich mehr Altcoin-Season sehen, dass wir im Grunde genommen bei Bitcoin vielleicht das Tief tatsächlich schon gesehen haben, die sich die ganze Chose erholt und dann auch noch zunehmend von der CFTC, SEC dann im Endeffekt da noch weitere Details kommen, wie sie das im Endeffekt dann mit Hyperliquid und womöglich Leiter umsetzen wollen, sehe ich auch tatsächlich eine Chance, dass wir noch höher laufen könnten, gerade aufgrund dessen, dass die den ähnlichen Use Case haben wie Hype, die werden irgendwie auch Token Buybacks machen, die verdienen zumindest mal Geld, weil viele Projekte verdienen gar kein Geld und das Market Cap von Leiter ist dann doch deutlich kleiner als das von Hyperliquid, insofern womöglich Nachholpotenzial, Johannes.
Ja, wir gucken mal auf Bitcoin, während es auf die 80k zusteuert. Das hast du schon im Hauptteil so ein bisschen vorweggenommen. Ne? Ein Retest der EMA 200 darf nicht ausgeschlossen werden. Wir haben auch noch einen Airgap auf den Büchern. Wie sieht denn das gesamte Chartbild aus?
Also, wir sehen ganz klar, das ist das, was ich erklärt habe. Erstmal hier diese Kerze, guckt euch diese wunderschöne Kerze an. Eine Wochenkerze, bam. Schön. Zumal ich, wer sich daran erinnern kann, ich habe die letzten Wochen immer gesagt, der Bereich 62,2 ist die Linie im Sand auf der Unterseite, die darf eigentlich nicht mehr unterboten werden. Hat dann auch hier wirklich wochenlang gehalten, dann kam der Move. Bedeutet aber immer noch, wir haben hier oben diese Zone um ja grob 82.000, die wir logischerweise rausnehmen müssen, um eine Trendfolge zu sehen. Das ist sozusagen das, was man im Hinterkopf behalten muss. Das heißt, ne, wir haben 200-Tage-Linie rausgenommen, wir haben das ist übrigens die 200-Wochen-Linie, wir haben hier die 20-Wochen-Linie rausgenommen, nur um das mal das übergeordnete Bild zu zeigen. Gehe ich jetzt in den Tageschart und man sieht übrigens auch beim RSI im Wochenchart, wir haben noch ordentlich Platz. Wir sind jetzt gerade, der hat erstmalig seit April 25 haben wir ein frisches Long-Signal im RSI auf Wochenbasis gebaut. Wird das in dieser Woche bestätigt? Sieht man, hat man in der Regelfall in der Vergangenheit, hier Oktober 24, wir haben dann immer noch Potenzial für mehr gehabt. Das sieht man. Und gehe ich jetzt mal in den Tageschart rüber, der jetzt am besten auch mal laden sollte, so, sehen wir, oberes Bollinger tendiert höher, also ist nicht mehr kurzbegrenzend, zeigt auch Unterseite ist das, was ich angesprochen, diese Zone, diese braune, die wichtig ist, weil sie einfach in der Vergangenheit hier mal Resist war, da Support war, dann waren wir durchgefallen, jetzt sind wir da einfach durchgeschlagen, bedeutet für mich, auf der Unterseite diese Zone optimalerweise, vielleicht war es auch dieses gestern Tief tatsächlich schon wieder alles, kommen wir aber nochmal zurück, würde ich hier gerne eine Reaktion sehen, maximal, das kann auch Intraday passieren, ne? Es muss nicht per Tag Schlusskurs, wenn die wirklich merken, okay, wir können jetzt nochmal ordentlich wegsweepen, da sind so viele Longs und das Orderbuch ist dünn, das Spot-Orderbuch, dass sie nochmal die 200-Tage-Linie testen, dann womöglich hier schnell reinschließen und dann davon dann höher laufen, kann nicht ausgeschlossen werden. Sollten wir allerdings den bullischen Case haben und wir machen einfach einen Trend, einen Follow-Through, wie du es eingangs erwähnt hattest, kommen natürlich zunehmend Leute in Bedrängnis, die jetzt nicht dabei sind. Das heißt, die werden dann alle hibbelig und müssen da im Endeffekt sagen, ach Gott, nee, egal, jetzt ich gehe rein, ist ja immer noch günstiger als nicht, dass ich bei 100.000 wieder kaufen muss. Das könnte dann die FOMO-Mania einsetzen, den Kurs schnell hier reindrücken in Richtung dieser Mai-Hochs. Die dürften, denke ich mal, darüber entscheiden, ob wir höher gehen. Für mich ist insgesamt, das habe ich jetzt im Chart gar nicht so drin, ich hatte aber es in meinem Spot-Order-Buch abgeglichen. Diese Zone, ich sag mal 89,5 oder 89,6 bis 88 ungefähr. Ich zeichne die jetzt mal on the fly mal schnell ein, weil 80.000 war tatsächlich das Yearly Open. Also ist immer ein wichtiger Wert, da war der Jahreseröffnungskurs. Darüber haben wir auch ein Level, was wir ja zuletzt Ende Januar dann in diesem Abverkauf mehrfach versucht haben zurückzuerobern, was in der Vergangenheit wichtig war. Und dann kam im Grunde genommen diese heftige Abverkaufsrallye. Das wäre im Grunde genommen ein Bereich, der, wenn es richtig cool wird diese Woche und deine 9,4% im Median oder was du vorhin gesagt hattest, kommen, dann wären wir schwubbidiwupp mal auch schnell, fast schon in diesem Bereich dann ganz schnell. Das wären nämlich Pi mal Daumen diese 10%, die wir nochmal drauflegen könnten. Und da wird es spannend, das sind irgendwie diese Marken, wo ich jetzt sagen würde, auf der Oberseite, wo wir reingehen könnten, insbesondere wenn wir, wie gesagt, dieses Mai-Hoch bei gut 82.000 rausnehmen, Johannes.
Ja, ich finde, hier gibt sich ein ziemlich interessantes Chartbild. Diese, fast schon diese U-Form, die erinnert mich stark an Januar 2023, als wir aus diesem FTX-Bärenmarkt-Crash rausgekrochen sind. Viele vergleichen ja auch diesen Move mit dem, den wir damals gesehen haben, eine fulminante Kerze nach oben. Vielleicht kannst du ja da mal kurz in den Tageschart von damals reingehen und inwiefern du da Ähnlichkeiten siehst.
22
Januar müsste es gewesen sein. Man sieht es halt, also unsere aktuelle Fassung etwas komprimierter. Jetzt bist du schon zu weit.
Nee, 23, ne? 22, genau, 23, hier. Ja,
da genau. Also hier war das U etwas breiter, aber auch eine sehr ähnliche Kursbewegung.
Mal, ob ich das hier schon sehe. Einen Moment, da. Du meinst das hier. Dieses U hier. Und was passierte nach dieser massiven Kerze? Die war ja damals ähnlich groß, wohlgemerkt, ne? 22% Kursplus auf der Woche. Diesmal haben wir sogar noch ein bisschen mehr. Wir sehen, es gab perspektivisch dann nochmal einen Sweep. Wir sehen aber auch, wir haben tatsächlich in der Folgewoche, um mal zu messen, haben wir in der Spitze 12% auf der Woche, im Schluss dann irgendwie knapp 10% gesehen. Also die Folgewoche, das würde sich wiederum decken mit diesem Move, dass ich sage, wir können einfach mal auch mal ganz schnell in Richtung 88 durchlaufen. Dann kriegen die Leute nämlich richtig FOMO und dann haben die Market Maker auch womöglich genug Leverage auf der Unterseite drin und die ganzen FOMO-Leute und dann womöglich gibt es dann später, als viele erwarten, vielleicht die Konsolidierung oder die Zwischenkorrektur. Weil wenn du aktuell jetzt die Leute aktuell liest oder auch Krypto-Twitter mal quer liest, da liest du ja von RSI im Tageschart überkauft. Das ist so ein Argument. Dann gibt es hier Fair Value Gap ist geschlossen. Also es gibt die verschiedensten Theorien, um das mal so zu sagen. Ich sage immer noch eine Sache dazu. In einem starken Run, in einem Bullenrun, gibt es kein Überkauft in einem RSI. Das gibt es einfach nicht. Der RSI sagt nur an, goddamn, das ist ein starker Trend, der anliegt. Und dann gehe ich in übergeordnete Zeiteinheit und sehe, ey, auf Woche haben wir gerade ein frisches Kaufsignal bekommen. Gucke ich mal auf Monatsbasis, um es mal übertrieben zu sein, sind wir gerade mal in die neutrale Zone hier wieder reingelaufen. Und wenn der auf Monatsbasis über die 55 rausläuft, sprich, das wäre dann Ende des Monats jetzt, sollten wir jetzt noch eine starke Woche schaffen. Und wir laufen da im Endeffekt raus. Dann kommt nochmal richtig Dynamik rein, übergeordnet. Und dann kann es im Endeffekt dann auch tatsächlich im September munter so weitergehen. Also ausgeschlossen ist hier gar nichts, ne?
Ja, ich glaube, viele machen da halt auch den Fehler, dass sie den RSI linear zur Kursperformance sehen und glauben, dass die Bewegungen gleich sein sollten. Und das ist halt dahingehend falsch. Ob sich wirklich dieser Trend so fortsetzt, dürften halt auch die Makrodaten diese Woche entscheiden. Und ich würde sagen, damit sind wir bei dem Ausblick, Stefan. Worauf sollten wir diese Woche besonders achten? Was könnte die Kurse vor allem sehr stark bewegen?
Wir haben eine heiße Woche. Ich hatte da noch nicht mal aufgenommen, dass hier eher Notfallsgeschichte von Herrn Bessent dann nachher kommt. Das ist übrigens, glaube ich, 14.30 Uhr Eastern Time. Bedeutet, plus 6 Stunden sind dann 22.30 Uhr oder was? Ist das 6 Stunden? 20.30 Uhr, also heute Abend, dann dürftet ihr den optimalerweise schon geguckt haben, dann wisst ihr auch Bescheid. Da konnten dann womöglich größere Bewegungen bei den Yields kommen, beim US-Dollar dann wiederum als Reaktion womöglich auch bei Bitcoin, Gold und Co. Das dazu. Ansonsten an Daten aus der Wirtschaft. Morgen Verbrauchervertrauen aus den USA. Morgen Nachmittag, ich glaube 16 Uhr, ja. Zur Wochenmitte dann 14.30 Uhr. Definitiv vielleicht auch die wichtigsten Daten. Veröffentlichung der PCE-Inflationsdaten für den Handelsmonat Juli. Dann haben wir Donnerstag Erstanträge, die kommen jede Woche, sind mal zu vernachlässigen. Und dann haben wir am Freitag aus Datensicht noch die finalen Daten der Universität Michigan. Werte ich jetzt auch als nicht so wichtig an. Zudem, da dürfen viele hingucken, nämlich wenn Herr Bessent heute vor die Kameras tritt und wir dann am Donnerstag, Freitag nämlich das Bankersys-Symposium in Jackson Hole haben, das jährliche Jackson Hole Meeting, wo dann die weltweiten Notenbanker alle zusammenkommen. Dort dürfte infolge auch gerade dieser Ankündigung des US-Finanzministeriums, die Staatsanleihenrückkäufe womöglich massiv auszuweiten, du hast es gesagt, bis zu 1 Billion womöglich da aus dem Treasury Fund zu nehmen, erhoffen sich Marktteilnehmer dann womöglich weitere Informationen seitens der zukünftigen Geldpolitik, denn die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh wird für 16 Uhr Donnerstag erwartet. Ich meine, es war Donnerstag, ja. Und mit Blick auf die US-Berichtssaison, auch nicht unwichtig, stehen nämlich eigentlich so die letzten wichtigen Quartalszahlen für dieses Quartal im Endeffekt an. Aus dem US-Technologiesektor Mittwochabend nachbörslich. US-Chip-Gigant, teuerstes oder mit teuerstes Unternehmen der Welt, Nvidia, sowie auch tatsächlich, finde ich persönlich auch interessant, Cybersecurity-Unternehmen CrowdStrike, ist quasi so der wichtigste Player unter diesen Cybersecurity-Unternehmen, die ja sehr stark gelaufen sind mit dieser ganzen Angst um was die Angriffe von Anthropic etc. auf Unternehmen. Insofern beide definitiv spannend, beide Mittwochabend nachbörslich.
Ja, gerade Nvidia halt auch tricky, weil es wird quasi halt auch schon mit einem Upside-Surprise gerechnet, wenn man so will, einfach weil die Quartalszahlen immer wieder so brachial gut ausfielen. Hingegen, und ich denke, das wird dann halt auch entsprechend schon eingepreist sein, also man ist hier ziemlich insensitiv geworden, die Anleger besser gesagt. Sobald es aber einen Hauch von schlechten Nachrichten gibt, dürfte es hier ganz schön nach unten gehen. Und ich glaube, deswegen ist halt gerade auch die Nvidia-Quartalszahlen haben da so eine kleine, wie sagt man, es ist nicht mehr dasselbe wie noch vor ein paar Monaten oder letztes Jahr oder so, aber definitiv tricky. Aber Story for another day, würde ich sagen, wir sind für den heutigen Podcast am Ende. Ein letzter Schild, den habe ich noch für euch, nämlich unsere Telegram-Gruppe @btc-echo-chat, alles klein geschrieben, wo ihr euch mit der Community zu den heutigen Themen und allen anderen, was euch in Sachen Krypto, aber meinetwegen auch gerne Marco beschäftigt, könnt ihr euch austauschen. Nächstes Mal seht ihr dann Stefan am Mittwoch um 12.30 Uhr live zu seinen Analysen. Gerade jetzt, wo die Altcoins wieder so ein bisschen anziehen, könnt ihr da gerne mit euren Altcoin-Wünschen vorbeikommen. Ich glaube, letzte Woche hatte ich zum Beispiel Habar, also ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt ein Wunsch war für deine Session, Stefan, aber vielleicht kannst du den im Hinterkopf behalten. Genau, und am Freitag dann mein Livestream, der Recap der Woche. Also eine relativ reguläre Woche von unserer Seite im Vergleich zur letzten Woche. Ich verabschiede mich damit schon mal. Habt eine schöne Woche. Vergesst nicht zu liken und den Kanal zu abonnieren, wenn ihr diesen Content feiert. Und ansonsten viel Spaß beim Traden. Es dürfte sehr spannend werden.
Definitiv. Ich würde mal sagen, Mittwoch, dann wissen wir auch schon die Auswirkungen von Herrn Bessent und seiner großen Ankündigung. Da sehen wir dann, wie bewegen sich Altcoins, was macht Bitcoin, brennt Bitcoin jetzt einfach höher, macht er vielleicht dann schon wieder ein neues Monatshoch und die nächste grüne Wochenkerze steht an. Das werde ich dann alles mit euch live analysieren und dann auch bestimmt den einen oder anderen Altcoin eurer Wahl angucken, weil es gibt auch viele, die ein bisschen angelaufen sind, jetzt aber in einer extrem spannenden Range stehen und womöglich bei so einem Range-Ausbruch dann auch so einen richtigen schönen Runner geben könnten. Insofern, wir gucken uns das Mittwoch an, live ab 12.30 Uhr auf unserem Channel. Ich würde mal sagen, bis dann.